ey, wenn du dir hier mal jemand reinziehen willst, also zum Thema absolute Hingabe, ein Bild im Duden suchst, dann ist das Orts.
Kennt ihr das? Man merkt erst, was einem wichtig ist, wenn es nicht mehr da ist. Bei mir waren Smileys, beziehungsweise ein ganz bestimmtes Smiley. Jahrelang hat es mir auf den Heimweg einen schönen Feierabend gewünscht. Das ist jetzt weg. Und es wird auch kein neues mehr hinzukommen.
Für mich ist er fast schon eine literarische Figur, wie aus so einem antiken Drama, weil er in so vielen Konflikten in der Mitte steht.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Heute ein ganz besonderes Thema, ein ganz besonderer Mensch, über den wir sprechen. Und mit wem spreche ich darüber? Mit zwei Machern, mit zwei Audio-Podcast-Machern, mit Kai Sieverding, freier Produzent von Hördokumentationen, Musiker, Sounddesigner, und Sven Stillig, freier Journalist. Er schreibt auch für die Zeit, macht redaktionelle Arbeiten. Erstmal begrüße ich euch beiden hier. Ein Novum für mich auch hier, dass wir mal zu dritt aufgeschaltet sind. Herzlich willkommen.
Hallo.
Moin.
Hi.
Ihr habt eine Doku gemacht. Ich kann mich noch dran erinnern, vor 3-4 Wochen bin ich angeschrieben worden vom SWR. Eine tolle E-Mail, wo ich als Podcast-Host angeschrieben wurde. Hör doch mal in diese Doku rein. Die könnte ganz interessant für euch auch sein, weil du aus dem Bereich Graffiti, Street Art auch kommst. Boss, Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell. Ich war sofort elektrisiert, weil mir sagt natürlich dieser Kürzel OZ oder OZ etwas. Viele wahrscheinlich nicht unser Hörer. OZ ist der Mensch oder war der Mensch Walter Fischer. Die Frage an euch, wer war Walter Fischer oder synonym OZ?
Walter Fischer war ein Mensch, der über Jahrzehnte lang in Hamburg die Stadt quasi vollgesprüht hat mit seinem Kürzel OZ. Und sehr, sehr vielen Smileys.
Mir als Graffiti-Künstler ist er natürlich immer schon irgendwie so bekannt gewesen, beziehungsweise seine Smileys auch, die er überall, Whole Town sagt man da, in der ganzen Stadt irgendwie verbreitet hat. Wie wir natürlich aus der Doku auch erfahren, anfänglich sogar in Flensburg, dann in Hamburg. Zunächst würde mich mal interessieren, ihr habt eine fünfteilige Doku da erschaffen. Das ist wirklich hörenswert. Es hat mich mitgerissen. Ich musste teilweise, habe ich schon erzählt, beim Joggen stehen bleiben und musste 2-3 Mal schlucken, auch an manchen Stellen, als ich diese Geschichte gehört habe von Walter Fischer. Fangen wir aber mal ganz vorne an. Wie seid ihr auf diese Geschichte gestoßen? Und warum nicht die x-te Banksy-Podcast oder Doku, sondern ihr habt euch Walter Fischer genommen? Wie seid ihr auf diesen Mensch gekommen?
Ja, also ich bin auf den Menschen gekommen, auf Orts durch das Fahren durch die Stadt, beziehungsweise bin ich mit OZ aufgewachsen. Also ich bin Jahrgang 87 und aus dem Norden und bin mit Hip-Hop sozialisiert, also Graffiti und Hip-Hop-Musik und die ganzen Konzerten. Und ich kenne Hamburg eigentlich nur mit OZ, also mit seinen Smileys. Also als ich 13, 14 war, war er ja schon mehrere Jahre in Hamburg aktiv und die ganze Stadt war voll. Und genau, für mich war Graffiti und OZ und Hamburg immer ein gemeinsamer Nenner. Und so bin ich halt auch durch die Stadt gefahren und habe seine Sachen gesehen und sie haben mich begleitet im Alltag. Und dann ist es aber so, jetzt ist er 10 Jahre schon verstorben, dass seine Bilder auch verschwinden. Und ein ganz markanter Smiley auf meinem Arbeitsweg ist irgendwann verschwunden. Der war so auf so einem Stromkasten drauf und dann habe ich mich gefragt, wer war eigentlich OZ? Also ich kannte ein paar Geschichten hinter ihm, also ich wusste, er ist ein bisschen älter und hat einfach immer sein Ding durchgezogen und war im Knast und so. Aber ich wusste immer nur so ein paar Sachen, Gerüchte und habe gesagt, da möchte ich jetzt hinterher und da möchte ich mehr drüber wissen.
Spannend. Jetzt bist du, Kai und Sven, ihr seid auch altersmäßig ein bisschen auseinander. Wie habt ihr beiden jetzt zusammengefunden? Das ist ja sehr spannend, dass ihr auf einmal zusammenfindet und entscheidet irgendwann, wir machen darüber mehr über OZ, wir machen mehr über Walter Fischer, wir machen da eine Doku, eine Hördoku raus. Wie kam das?
Ich habe mich weiter in diesen Kosmos eingegraben und immer weiter reingelesen. Und als ich angefangen habe zu recherchieren, gab es auch in Hamburg eine Ausstellung, die hieß Eine Stadt wird bunt. Und das war mit einem Buch begleitet, auch mit einem Foto- und Bildband, Eine Stadt wird bunt, die Geschichte, die Hamburger Graffiti-Geschichte von 1980 bis 1999. Und da gab es auch einen großen Artikel von Lars Klingenberg und Kathleen Götzsche über Ots. Und es gab im Rahmen dieser Ausstellung immer wieder verschiedene Veranstaltungen zu diesen 20 Jahren Graffiti-Geschichte. Und eine Veranstaltung war Wie gehen wir um mit dem Erbe von Ots? Ich glaube, so war da irgendwie der Arbeitstitel. Und da bin ich hingegangen und da saßen ein paar Leute und haben von Ots erzählt und von ihren Zugängen zu Ots. Und einer davon war Sven Stillig. Und den habe ich nach der Veranstaltung angesprochen. Und genau, jetzt kann er aus seiner Perspektive mal erzählen.
Ja, auf dieser Bühne oder diesem Podium saßen viele Leute, die dann später auch im Podcast auftauchen, also der Galerist von Walter zum Beispiel. Und ich saß da, weil ich zu tun habe mit dem Erbe von Ots und mich auch um das Grab kümmere seit 10 Jahren mit anderen Leuten zusammen auf dem Friedhof hier in Ohlsdorf. Und danach ging ich raus und dann kam dieser junge Mensch auf mich zu und sagte, hallo, ich mache übrigens einen Podcast über Ots. Und ich dachte oder sagte, glaube ich, als erstes, oh Mist, warum bin ich denn nicht auf die Idee gekommen? Dann haben wir kurz geredet, uns verabredet, haben uns ein paar Mal getroffen und haben festgestellt, dass wir uns eigentlich beide ziemlich toll finden. Also ich zumindest, Kai. Und ich glaube, jetzt nach dem Jahr kann ich sagen, wir haben uns nicht wahnsinnig gestritten während der Produktion. Und wir sind uns dann so ein bisschen ans Herz gewachsen und haben dann festgestellt, dass das viel besser ist, wenn wir das gemeinsam machen. Auch weil, das war mir gar nicht klar, was das für ein Schatz ist, auch weil ich ein Jahr vor seinem Tod ein Interview mit Walter gemacht habe, aus dem wir natürlich jetzt dann in dem Podcast einige Ausschnitte hören.
Bei mir ist die Stadt auch ein bisschen mitgestanden, ne? Aber wenn du mal kreativ bist und andere drehen sie durch. Mhm.
Das hat mich auch sofort elektrisiert in diesem Podcast. Also überhaupt die Stimme von Walter Fischer dann zu hören, die ja einprägsam ist. Er selber hat ja, glaube ich, mal an einer Stelle auch gesagt, ja, man versteht mich wie so ein Graupapagei, also auf witzige Weise auch. Da musste ich auch schmunzeln. Und diese einprägsame Stimme, diese besondere Stimme, sag ich mal, auch zu hören, das elektrisiert. Und das ist wirklich ein Geschenk, was du damit einbringen konntest. Was mich so interessiert, ihr seid zusammengekommen. Und wenn man so ein Projekt sieht, es sind 5 super schöne Dokumentationen rausgekommen in, glaube ich, 30 Minuten Länge, die man durchhören kann. Wie lange dauert so ein Projekt von der ersten Idee, Entstehung hin bis zum Endprodukt?
Also ich würde jetzt mal grob über den Daumen schlagen, 1,5 Jahre. So haben wir daran gearbeitet, was natürlich das Vorfühlen zwischen uns beiden jetzt auch gebraucht hatte, aber auch einfach die Recherche, in der wir uns sehr viel Zeit gelassen haben, da tief zu gräben, beziehungsweise Sven ist ja einfach nochmal ganz, ganz tief in die Archive und auch, wir haben das ja dann für den Öffentlich-Rechtlichen produziert und konnten da dann auch zugreifen auf die ARD-Archive, also NDR vor allen Dingen, Norddeutschen Rundfunk, auf die Fernseh- und Radioarchive und sich da durchzuwühlen, da hat Sven erstmal eine Menge Zeit investiert und wir haben mit vielen, vielen Menschen gesprochen und erstmal die rauszufinden hat länger gedauert, dann die anzusprechen, sie teilweise auch zu überzeugen, dass was wir ein Projekt machen und dass das ein gut gemeintes Projekt ist und genau, und uns dann mit diesen Menschen zu treffen und darüber zu sprechen, das hat schon echt ein bisschen gedauert. Und dann hatten wir irgendwann diesen Berg von Material und den zu ordnen und zu sortieren, hat in 5 Folgen auch dann zu erzählen, hat eine Weile gedauert. Also 1,5 Jahre, wovon ich würde sagen, auch wirklich die Hälfte Recherche war und Interviews, bevor es dann überhaupt in die Produktion ging.
Man merkt euch das auch an, man bekommt es ja auch mit als Hörer. Ihr nimmt uns ja mit quasi auf die Reise auch. Man merkt auch teilweise, im Auto wird da mitgeschnitten, wo ihr beiden euch austauscht. Und ihr nehmt uns auch mit zu den Anfangsjahren von Walter Fischer. Ich möchte nochmal zurückkommen. Was macht diese Faszination für euch beide da aus? Du hast es beschrieben, du hast es immer wieder gesehen in deiner Jugend, so Tags oder die Smileys. Aber ihr hättet auch hingehen können und sagen können, wir machen jetzt die x-te Banksy-Dokumentation oder einen Podcast darüber, der ist in aller Munde, warum Walter Fischer?
Na, bei mir war es so, dass ich ihn damals kennengelernt habe und Theo Bruns, der in der ersten Folge eine Stadtführung quasi mit Kai macht zu Graffitis von Walter, der hat mal zu mir gesagt, der lässt mich nicht mehr los. Und irgendwie lässt er mich nicht mehr los. Irgendwas hat dieser schrullige, lustige, rabiate, einzigartige Mann in mir berührt. Sonst, und mehr als es jetzt Banksy könnte. Den mag ich und ich schätze, was er macht, aber da ist natürlich eine persönliche Beziehung da, auch wenn wir uns jetzt nicht über Jahre kannten, sondern nur eigentlich recht kurz. Und es ist bei mir so, dass ich mich immer frage, warum ist er eigentlich größer, als er ist? Also warum lässt sich da so viel ablesen? Warum hassen ihn die einen so und die anderen haben so viel Liebe und so viel Support für einen Menschen, der eigentlich nichts macht, außer rauszugehen und zu sprühen? Warum ist der Verfolgungsdruck von Seiten des Staates so vehement gewesen? Ich habe immer den Eindruck gehabt, der steht für irgendwas, was er ja triggert bei vielen Leuten. Und es ist so vielschichtig, dass uns klar war, wir kriegen da auf jeden Fall was Gutes hin. Wir müssen da nichts strecken, wir müssen da eher kürzen.
Ich finde es sehr, sehr spannend, weil ihr geht ja wirklich in die Lebensgeschichte da auch von Walter Fischer rein. Und alleine diese Lebensgeschichte, die hört man ja in den 5 Dokus. Ich will nicht zu viel verraten, weil ich möchte, dass die Hörer sich selber einen Eindruck bilden. Die ist ja schon spannend genug. Wenn man zurückgeht, wie er groß geworden ist, das hat mich sehr bewegt, wo ihr da vor Ort wart und da auch recherchiert habt. Stichwort schwarze Pädagogik auch in seinem Alter, im Heim groß geworden auch. Dann nach Indien, auf eigene Faust sich da durchgeschlagen, dann wieder zurück nach Deutschland gekommen in der Zeit der RAF. Da die ersten Eindrücke mit Parolen, die vielleicht gesprüht wurden, da wurde er vielleicht schon getriggert. Und dann sein ganzes Leben, wie das verläuft, allein das finde ich schon spannend. Aber ich finde, ihr habt es geschafft, das in 5 Folgen sehr spannend zu erzählen. Immer abwechslungsreich, aus verschiedenen Perspektiven. Verschiedene Leute kommen da zur Ansprache. Ihr selber gebt auch eure Meinung dazu ab. Auch sich zu hinterfragen in der Doku. Gehen wir hier zu weit? Dürfen wir alles erzählen? Oder dürfen wir das überhaupt so erzählen? Finde ich sehr, sehr gelungen. Ich möchte auf eine Sache zurückkommen. Ihr wart vor Ort auch, wie Walter groß geworden ist. Stichwort Heimerziehung. Schwarze Pädagogik, das hat mich sehr betroffen gemacht, als ich das gehört habe. Für mich hat sich da so ein Bild auch abgezeichnet, immer irgendwo alleine gewesen, als Kind alleine, vielleicht als Erwachsener auch vielleicht alleine gewesen und auch als Sprüher hat er keine Crew gehabt. Er war immer alleine unterwegs, hat sein Ding alleine durchgezogen. Sein ganzes Leben lang irgendwo alleine unterwegs. Was habt ihr für ein Bild von ihm bekommen?
Ja, also schon, das war ein Merkmal auch seines, also das ist das, was also dieses Einzelgängertum hat sich schon durchgezogen, aber es waren ja immer Leute da, die ihn begleitet haben und die ihn auf Strecken seines Lebens begleitet haben.
Kommen wir mal dazu. Walter ist ja dann eine Zeit lang auch in Flensburg gewesen, dann hat er ja da irgendwo abgebrochen, ist dann nach Hamburg gekommen und hat ja dann, wie wir sagen, Whole City oder Whole Town, hat er mit seinen Smileys und mit seinem Kürzel OZ dann irgendwie zugebombt, sagt die Graffiti-Szene dazu, oder die Stadt verschönert. Und da fing es ja auch an, dann in den 80ern rum, dass die mediale Presse und Verfolgung ja durch Staat, durch Institution einen sehr hohen Druck annahm. Wie habt ihr das in den Recherchen so empfunden? Was ist da zu dieser Zeit passiert?
Na, zu der Zeit, in der Walter in Hamburg wirklich bekannt war, dass Leute ihn auf der Straße auch erkannt haben, weil auf der einen Seite die Boulevardpresse natürlich mit ihm und Schlagzeilen sehr viel Geld gemacht hat und Reichweite, kam ja einiges zusammen. Hamburg, also Mitte der 90er Jahre, Hamburg ging es nicht gut. Es gibt einen Aufstieg von ersten Rechtspopulisten, die dann auf sein, also Ronald Schill, der auf seine, wie Walter gesagt hat, auf seine Kosten Politik gemacht hat und sich profiliert hat. Es gab sehr viel Auseinandersetzungen innerhalb der Stadt. Hamburg hat seine Rolle gesucht. Berlin wurde nach der Mauer, Ende der DDR in den 90ern ganz groß. Was ist die Rolle, die Hamburg spielen kann? Und ich glaube auch, dass auch deswegen dieser Aspekt der Sauberkeit, den ja Walter immer irgendwie getriggert hat, dieses das Bürgerliche, unsere Stadt muss sauber sein und sein nee, eure Sauberkeit ist eine Sterilität. Dass das auch ein Konflikt, dass das Widerhall gefunden hat in der Stadtgesellschaft. Also das ist mein Eindruck über die Zeit, in der dann diese ganze Repression über ihn hereingebrochen ist. Dass man ihm nachts aufgelauert hat, dass man ihn immer wieder zusammengeschlagen hat und.
Höhepunkt war, glaube ich, 1999 dann so ein richtiger Übergriff auf ihn, wo die Täter dann, die ja Angestellte eines Sicherheitsunternehmens waren, auch für verurteilt wurden. Der Höhepunkt dieser medialen Hetze auch gegen eine Person, das hat sich ja irgendwie fokussiert auch. Ob das heute noch so möglich ist, weiß ich gar nicht. Aber da sollten wir uns ja als Gesellschaft so ein bisschen hinterfragen, ob wir auch immer da fair mit einzelnen Personen umgehen und nicht immer hinterfragen, was haben die für Beweggründe, was haben die für eine Geschichte auch im Leben erlebt. Ich möchte nochmal zu der Produzentenseite kommen. Am Anfang, als ich die ersten Minuten gehört habe, war ich erst verdutzt. Ich dachte, Graffiti, Hip-Hop, da kommt die ganze Graffiti-Szene ja auch her. Und ich erwarte jetzt so eine Hip-Hop-Musik irgendwie im Hintergrund. Und genau das ist ja nicht bei euch. Ihr habt eine völlig andere Musik gewählt. Und nach der ersten Folge habe ich diese Musik, die im Hintergrund, diese Titelmusik, die immer diese ganzen Folgen begleitet, geliebt. Weil sie ist für mich, für dieses Thema, für dieses Leben, was da gezeigt und was man hört, ist sie genau passend. Weil sie ist ein Stück weit melancholisch, aber auch nachdenklich für mich und passt genau, obwohl sie vom Grundsatz her, hätte ich gesagt, zu Graffiti passt das nicht, aber es passt genau zu dieser Doku. Wie seid ihr darauf gekommen, so eine Musik auszuwählen?
Naja, im ersten Gang war es auf jeden Fall ja auch für mich, der aus dieser Szene ja kommt, eine Riesenerkenntnis, dass das weniger mit Graffiti, American Graffiti und Hip-Hop-sozialisierten Graffiti zu tun hat, wie ich es kenne. Und das war auf jeden Fall schon mal, also als ich losgelegt habe, dachte ich, ich mache einen Podcast über Graffiti-Kunst. Und das war spannend, das zu beobachten, dass sich das auf jeden Fall schnell verändert hat, dass es einfach um so viel mehr geht. Da geben wir ja einfach auch in der ersten Folge sehr darauf ein, dass das Thema größer ist, dass dann die Geschichte größer ist. Und so wurde auch relativ schnell klar, dass wir im Sound nicht einen gewöhnlichen Hip-Hop-Graffiti-Podcast da bieten wollen und im Storytelling auch nicht in die Graffiti Hip-Hop-Schiene. Es gibt Momente, wo wir da auch in Folge 4 und so, da ist einfach ja auch viel mit Hip-Hop und Support und da kommt das ja auch einfach in der Szene auch ganz anders an. Und damit spielen wir dann ein bisschen. Aber grundsätzlich war die Idee, die Stadt Hamburg, Urbanität, es ist neblig, genau, diese Melancholie, die mitschwingt. Sven hatte irgendwann ganz am Anfang die Trompete schon mit reingebracht und dann hat sie uns nicht mehr losgelassen. Und wir waren unfassbar froh, dass wir dann Philipp Fischel gefunden haben, der uns auch ziemlich schnell mit der Titelmelodie bedient hat. Und dann war klar, wir machen das auf jeden Fall alles mit Trompete.
Ich hatte das wirklich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal ein Stückchen Musik gehört habe und dachte, boah, das ist genau das, was wir dachten. Also das, was Philipp Fischel gemacht hat, kann man gar nicht hoch genug bewerten, weil das so toll zusammenhält.
Ja.
Und du kannst da ein S-Bahn drüberlegen, du kannst aber auch es einfach nur eine Trompete stehen lassen.
Ja.
Und das ist super.
Ja.
Ich finde es auch, also mich hat es sofort ergriffen. Beim ersten Mal war ich verdutzt, wie gesagt. Und dann habe ich gesagt, das ist der Sound. Und der findet sich ja in allen 5 Episoden wieder. Er hat mich mal ein bisschen so weit erinnert an Jean-Michel Basquiat. Da gibt es auch so ein paar Dokus. Da ist so ein ähnlicher Sound, weil er kam ja auch aus so einer Richtung. Hat mich das so ein bisschen auch erinnert. Aber total passend.
Es gibt mir fällt der Film leider gerade nicht ein, wie er heißt, aber es gibt einen Film-Soundtrack von Miles Davis. Den habe ich beim Tick-Skripten auch immer hoch und runter gehört. Und genau. Ich wollte nur sagen, dass Kai tolle Beats gemacht hat drunter, dass das nicht verloren geht.
Ja, es ist wirklich auch spannend abgemischt. Man muss sagen, das ist wirklich eine super Doku geworden. Ihr bringt ja auch dann Hintergrundgeräusche mit rein. Man fühlt sich da, ja, man fühlt sich in Hamburg, man fühlt sich mit Kai dann wirklich, als ob man mit ihm unterwegs ist, in diesem Dornengebüsch, das beiseite macht und guckt, wo ist noch das nächste Ostdeck, was wir noch nicht entdeckt haben, und auf irgendwelche Plätze gehen. Man fühlt sich da echt mitgenommen, obwohl ich hier im Münsterland bin. Kommen wir mal zurück zum Titel. Ihr habt diese Doku genannt, Ots, Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell. Da könnte man auch ein Fragezeichen noch hintersetzen. Warum habt ihr diesen Titel gewählt? Ist es eine Frage? Bewegt er sich zwischen diesen drei Wörtern oder Beschreibungen? Oder was ist es?
Das ist das, was ich versucht habe, vorhin zu sagen, dass er für sehr viele Menschen für etwas Bestimmtes stammt, was aber komplett gegensätzlich ist. So, für die einen ist er ein Künstler und er steht da und denkt, bin ich jetzt ein Künstler? Also ich mache doch einfach nur das, was ich möchte. Für die anderen ist er ein Schmierfink, was er ja auch dann wieder ironisch gebrochen hat und das selbst dann über sich gesagt hat. Und für die anderen ist er ein Rebell. Und deswegen sind da Punkte dazwischen und keine Fragezeichen, weil er alles das ist, aber alles das auch nicht ist. Es gibt, das war uns wichtig, ganz selten wirkliche, klare Antworten auf Fragen, wie war Walter Fischer, wie was wollte er und so weiter. Es ist immer, man schaut immer und kann sehr viel sagen, was nebeneinander stehen muss.
Wenn man über ihn spricht, dann, das kommt in eurem Podcast auch in einer Szene zur Ansprache, dann schwebt immer über Walter Fischer auch und über Hamburg diese Zahl 120.000. Ja, 120.000 Mal hat Walter Fischer sich in Hamburg verewigt, 120.000 Mal Text in Hamburg. Die ist ja von der Presse irgendwann mal aufgeworfen worden, diese Zahl, glaube ich. Die stand dann einmal da und Jahre später waren es immer noch 120.000 oder 140.000. Diese Zahl, ist die reell? Er ist in Hamburg präsent. Ich war ja auch in Hamburg oft genug und habe diese Schriftzeichen gesehen. Ich meine auch, dass ich sie in anderen Städten, wie in Dortmund sogar, gesehen habe in den 80ern, 90ern. Ich bin mir fast sicher. Ist das eine Zahl, die erfunden ist oder war er Old Town, war er bekannt dafür oder woher kommt diese Zahl?
Woher die Zahl genau kommt, weiß ich nicht. Also die war plötzlich da. Es ist auch überhaupt nicht klar, die wird nicht zitiert oder jemandem zugeschrieben, als sie zum ersten Mal genannt wird. Und sie, wie du gesagt hast, sie ändert sich auch bis zu seinem Tod nicht mehr, obwohl er ja danach noch 10 Jahre weitergemacht hat, als diese Zahl schon längst in der Welt war. Und ich bin nicht gut im Schätzen, aber wenn ich jetzt heute noch in der Hauptbahnhof-Gegend rumlaufe, dann sehe ich manchmal 20 von diesen Smileys oder Ortszeichen auf einmal. Und das ist dann nur ein Ausschnitt. Und ich könnte jetzt sagen, vielleicht ist sie sogar zu niedrig, zumindest auf dem Höhepunkt 2014. So, man konnte wirklich nicht durch diese Stadt gehen, ohne das zu sehen. Und das sagt ja, Jan Delay sagt es in dem Podcast auch, es war unmöglich, einen Film zu drehen, der in Hamburg spielt, ohne dass da ein Ozztag im Hintergrund zu sehen ist, wenn da eine Straßenszene war.
Jan Delay hören wir ja auch. Der hat sich ja auch zu Orts Walter Fischer geäußert.
Die Smileys, die waren einfach überall. Gerade in Eppendorf, wo ich herkomme, ein Spittel, da war alles voll.
In euren Recherchen, in dieser Doku, hattet ihr da einen Schlüsselmoment oder Schlüsselmomente für jeden Einzelnen von euch, wo ihr sagtet, das war ein ganz besonderer Moment, da erinnere ich mich immer noch dran zurück, das hat mir nochmal neue Erkenntnisse gegeben oder eine ganz neue Sicht?
Das würde ich auch zusammensetzen. Es gibt für mich nicht den Schlüsselmoment. Es gibt ganz viele kleine Momente, wo ich fange andersrum an. Ich habe ja 2013 diesen Text geschrieben über Walter, wo ich anlässlich dessen ich ihn auch kennengelernt habe. Und natürlich kommen da ganz viele Personen vor in dem Text. Die hatte ich nie gedacht, dass ich die nochmal treffen werde in meinem Leben. Ne? Die Sozialarbeiterin, der Anwalt aus Flensburg, geschweige denn jemanden aus dem Kinderheim, das wir besucht haben. Und das sind alles, es gibt so viele Momente, wo ich dachte, boah, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Boah, hallo, Sven Stillig, schön, Sie kennenzulernen. Und das ist ein Fass ohne Boden. Oder es gibt garantiert sehr viele Menschen, die Walter Fischer viel, viel, viel besser kennen als Kai und ich.
Ich glaube, in seiner Lebensgeschichte haben wir auch 10 Jahre, die nicht so tief erforscht sind, glaube ich, wo man nicht so richtig weiß, wo war er da, was hat er da gemacht. Da seid ihr, glaube ich, auch nicht so näher dran gekommen, das Rätsel zu entschlüsseln, ne?
Es gibt 2 Rechercheherausforderungen. Ich bin nicht Teil der Familie. Das heißt, ich komme bei Standesämtern, Kirchenbüchern, Archiven nicht weiter, wie es vielleicht jetzt ein Angehöriger könnte. Der zweite Hindernis ist, sind sehr viele Gerichtsakten vernichtet worden. Schon auch hier im Archiv der Staatsanwaltschaft in Hamburg liegt nur noch ein Bruchteil von diesen Akten. Und das ist in anderen Städten auch so. Es gibt dann das Gerücht, er war in Mannheim, ich gehe ans Staatsarchiv und die sagen, nö, aber können Sie uns mehr über ihn sagen? Und ich so, nee. Und deswegen sind für uns 10 Jahre trotz allen Aufwands nicht klar oder wirklich fest zu zurren.
Was habt ihr persönlich mitgenommen aus dieser Arbeit, aus dieser Dokumentation, wo er sagt, das war für uns auch nochmal ein Learning, für mich selber vielleicht auch aus der Geschichte über Walter. Ihr seid ja noch ganz, ganz tief da reingegangen, das werden die Hörer ja auch in der Doku dann hören, wie tief. Was habt ihr da für Learning für euch vielleicht noch mitgenommen?
Meinst du jetzt über die Person?
Ja, von der Person oder über diese Person. Ich zum Beispiel habe ein Learning daraus genommen aus eurer Doku zu Walter Fischer. Ich kannte ihn natürlich unter dem Synonym Oz auch aus der Graffiti-Szene, aber ich habe viel, viel tiefere Eindrücke durch eure Podcast-Doku gewonnen und habe mir am Ende gesagt, wow, ein Mensch, der sich treu geblieben ist und der sein Ding trotz aller Widerstände, und die waren ja massiv, nicht nur körperliche Widerstände, dass er geschlagen wurde, dass Gerichtsurteile waren, dass Druck auf ihn war, dass er über 20 Mal in Haft war, hat er sein Ding durchgezogen. Er hat sein Ding bis zum Schluss durchgezogen. Das war so mein Learning. So.
Ja, das war ja auch das, was mich am Anfang fasziniert hat, praktisch seine Unabdingbarkeit, wie ich dazu ja im Podcast immer sage, einfach dieses. Und auch in den 90ern ja ohne diesen ganzen Support, der dann später ja kam und der Fame und so dieses ganze, hat er ja das einfach durchgezogen. Und dieses einer seiner Sprüche ist ja auch Fakt und Norm. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das eine Sache, die ich auf jeden Fall für mich auch mitgenommen habe, dass es dranbleiben und sich treu bleiben, dass das eine so wichtige Sache ist, die man sich mit sich tragen kann.
Ja. Sven, du hattest ja dieses Geschenk, dass du mit Walter diese Originalaufnahmen machen konntest. Hast du das in dem Moment schon erkannt, was das für ein Geschenk, für ein Goldschatz ist?
Nee, damals, da hatte ich mich bemüht, bessere Aufnahmen zu machen. Damals war es einfach ein Setting in der Anwaltskanzlei. Walter war da, Andreas Blechschmidt war da, der auch in der Anwaltskanzlei gearbeitet hat, der ein Vertrauter von ihm war, dass er wusste, er ist safe. Und ich habe einfach so ein analoges Diktiergerät mitlaufen lassen, damit ich nichts mitschreiben muss. Das mache ich ja immer, wenn ich Interviews mache. Natürlich war es für mich damals super besonders, Otz kennenzulernen und dann später mit ihm Fahrrad zu fahren durch die Stadt. Das war natürlich ganz, ganz, also großartig. Aber dass das 10 Jahre später zu sowas führen würde, das war mir gar nicht klar. So, es war mir ja nicht mal klar, als Kai mich angesprochen hat im Historischen Museum, ist mir erst später eingefallen, ja, ich habe übrigens ja diese Aufnahmen.
Und es war ein Schatz.
Ja, das ist wirklich ein Schatz. Ich war auch ganz fasziniert an die ersten Momente in der Podcast-Serie, wo man dann die Stimme von ihm hört, die ja speziell ist. Dann habt ihr diese Podcast-Episode, ich weiß gar nicht, hattet ihr dann den Auftrag für oder ist das danach erst gekommen, dass es für ARD, Audiothek, SWR Kultur, NDR Kultur ist die ja produziert. War das vorher schon klar oder erst nachher?
Ja, wir sind mit der Idee, diese Serie zu machen, an die ARD herangetreten. Genau, und haben das praktisch dann für die ARD produziert.
Und da habt ihr offene Türen dann bekommen und die haben gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Und dann seid ihr komplett in diese Produktion reingegangen.
Genau.
Sagt uns nochmal, warum sollte man eure Folgen hören? Ich weiß es, warum man die hören sollte. Eine wirklich faszinierende Dokumentation über einen Graffiti-Künstler, der über Jahrzehnte sein Ding durchgezogen hat. Über einen Menschen, das finde ich nochmal ganz besonders. In der Doku kommt der Mensch Walter Fischer zum Vorschein. Man bekommt da einen Einblick über diesen Menschen auch, über viele Sachen der Gesellschaft auch, wo wir uns vielleicht auch hinterfragen müssen, ob wir richtig mit Outsidern umgehen. Macht nochmal Werbung für eure Doku, warum man die hören sollte und wo man die hören kann.
Ja, wie du schon sagst, es ist die Geschichte eines Menschen und es ist natürlich die Geschichte eines Graffiti-Künstlers, aber es geht weit über das Graffiti hinaus. Also man muss nichts mit Graffiti zu tun haben oder da irgendwie für sein, dass die Stadt vollgesprüht wird, sondern es ist eine Geschichte über Walter Fischer, der viele Jahre lang gelebt hat und auch ein Stück weit deutsche Geschichte da einfach mit erzählt wird. Also in der Nachkriegszeit im Heim aufgewachsen und zu RAF-Zeiten in Stuttgart gewesen und da gelebt.
Da fällt mir super viel ein. Also ich finde, das, ja, was Kai gesagt hat, also dass Walter Fischer ist auch ohne den Nationalsozialismus nicht denkbar. So, also so weit geht das zurück in der Geschichte, obwohl er erst 1950 geboren ist. alles, was Kai sagt. Und ich finde es spannend, wenn man das hört, dass man unweigerlich anfängt, drüber nachzudenken, was ist denn in meinem Leben etwas oder könnte sein, was ich so unabdingbar durchziehen würde. Warum ist er denn nicht zusammengebrochen unter dem Druck? Also wo hat er denn seine Stärke her? Kann ich da für mich was lernen? Also ich bin niemand, der immer gleich für sich was lernen will aus irgendwelchen Büchern oder wie auch immer. Aber die Fragen stellt man sich unweigerlich. Genau, wie ich vorhin gesagt habe, er ist einfach viel größer als der kleine ältere Mann, der er dann irgendwann war.
Ich mache mal an der Stelle Werbung. Das ist vielleicht auch ein Novum, aber ich kann als Podcast-Host ganz beruhigend für eure Doku da Werbung machen. Ich habe sie selber gehört, ich habe sie zweimal gehört, ich werde sie auch noch mal ein drittes Mal hören, weil sie mich so fasziniert. Es ist eine ARD-Audiothek-Dokumentation, SWR Kultur, NDR Kultur ist sie zu finden. Sie heißt OZ oder OZ, Graffiti-Künstler, Schmierfink und Rebell. Wir werden in den Shownotes hier auch den Link setzen, sodass ihr auch diese Folge hören könnt. Es ist eine fünfteilige Dokumentation. Ihr reist mit diesen beiden, Kai Sieverding und Sven Stillig, durch das Leben von Walter Fischer. Zuletzt die Frage an euch beide. Was bleibt von Walter Fischer nach seinem Ableben? Ich will noch nicht verraten, wie er letztendlich gestorben ist. Das sollen die Menschen in der Doku dann erfahren. Was bleibt von diesen Menschen? In Hamburg, aber auch darüber hinaus.
Naja, in Hamburg bleiben auf jeden Fall viele Zeichen und Bilder. Das muss man ja auch noch, haben wir in dieser Folge noch gar nicht gesagt, aber es waren ja auch viel mehr als nur Schriftzeichen oder Smileys, sondern es waren ja 20 Meter lange große Wandgemälde, bunte Wandgemälde und Muster, die er in der Stadt gemalt hat, auch ohne sie zu unterschreiben, wo dann erst Jahre später rauskam, dass es von ihm ist. Diese Zeichen bleiben in der Stadt und seine Geschichte auch. Otz hat uns die Stadt vererbt, ist ein Spruch, der auf der Beerdigung, glaube ich, auf ein Banner getragen wurde. Und das ist auf jeden Fall sein Mindset auch weiterzutragen in Stadt Hamburg und darüber hinaus. Und dazu kann ich mich jetzt auch hier erzählen, er hat einfach bei so vielen Menschen so viel bewegt und auch ja einfach das Mindset verändert. Wie blicke ich auf die Welt und wie blicke ich auf das, was ich tue und wie kann ich mir selber treu sein? Und das hat er bei vielen Menschen geschafft. Und wie auch Sven ja meinte, wie der Titel zustande gekommen ist. Es gibt die unterschiedlichen Zuschreibungen, aber man nimmt immer irgendwie was mit aus dem, was er getan hat und aus seiner Geschichte. Und das ist auf jeden Fall was bleibt.
Das ist schon so ziemlich alles, was ich auch sagen würde. Und was ich faszinierend finde, ist, dass da ein Mensch nach Hamburg gekommen ist, den niemand kannte, den dann plötzlich irgendwann wirklich alle kannten, zumindest von seinem Kürzel her, der seine Spuren in dieser Stadt hinterlassen hat. Und momentan wird das Historische Museum renoviert. Aber wenn es wieder aufmacht, wird da drin ein Stromkasten stehen mit einem OZ-Tag drauf. Das heißt, er ist offiziell aufgenommen in quasi die offizielle Geschichtsschreibung dieser Stadt oder zumindest von diesem Museum aus. Und das finde ich schon krass.
Das ist atemberaubend, das muss man sagen. Verneige mich auch vor seiner Stringenz, dass er trotz ja auch körperlicher Gewalt sein Ding durchgezogen hat. Ich verneige mich vor euch, weil ihr habt eine super spannende Doku geschaffen. Ich höre viel Podcasts, viele Dokus auch, bin da tief drin in der Szene. Ich bin begeistert von dieser Doku. Ich kann jedem nur ans Herz legen, sich mal mit diesem Menschen Walter Fischer zu beschäftigen, mit dieser Doku zu beschäftigen. Es ist wirklich spannend. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir diese Fragen zu beantworten und wünsche mir, das wäre vielleicht nochmal eine Vorausschau, dass ihr an weiteren Dokumentation-Podcasts arbeitet. Habt ihr schon noch neue Projekte wieder im Anstich?
Nein, ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir wieder was zusammen machen würden, irgendwas zu machen, was ein bisschen abständiger ist als etwas, wo das Herzblut wirklich total dranhängt von der Person her. So, aber wenn wir sowas finden, total, fange ich sofort damit an.
Ich bedanke mich bei euch, dass ihr die heute Zeit gefunden habt, mir diese Fragen zu beantworten oder den Hörern auch. Wir werden euren Podcast verlinken auf jeden Fall und ich lege es den Leuten wirklich ans Herz, da reinzuhören. Und ich glaube felsenfest, wenn sie die ersten Minuten gehört habt, ihr seid so fasziniert, Ihr werdet alle 5 Folgen hören. Herzlichen Dank, das war eine Folge wieder von Lecker Kunst, leicht verständlich. Wir gehen auf die 100. Folge zu. Das wird eine Jubiläumsfolge werden für euch. Wir haben es geschafft, 100 Folgen. Und das zeigt euch auch, wir werden die nächsten 100 Folgen auch schon für euch planen. Alles Gute für die Hörer. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Lecker Kunst, leicht verständlich, euer Mino.
Otz, Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell. Eine 5-teilige Doku-Serie vom SWR Kultur, NDR Kultur und ARD Kultur. Alle Folgen zu hören, jetzt in der ARD Audiothek.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.